Die Entscheidung einer Frau für ein Kind bringt nach wie vor ein hohes finanzielles Risiko mit sich. Das schreibt die Soziologin Birgit Happel in ihrem Buch Auf Kosten der Mütter, warum finanzielle Selbstbestimmung für Frauen und Familie so wichtig ist. Eine Tatsache, die mir erst in den letzten Jahren nach und nach bewusst geworden ist und beim Lesen ihres Buches noch viel mehr. Die Ursachen dafür sind nur bedingt individuell. Mutterschaft ist in Geldfragen vielmehr ein Klumpenrisiko. Was sich dahinter verbirgt, erklärt sie uns heute bestimmt. Kinder zu bekommen heißt im Normalfall auch finanzielle Verluste. Und das führt dazu, dass viele Frauen finanziell abhängig und von Altersarmut bedroht sind. Selbstfürsorge und Selbstvorsorge stehen miteinander in Konflikt, schreibt die Geldbiografin auch. Damit diese strukturelle Benachteiligung verschwindet, muss der Staat die Gesetze ändern. Solange sie aber bestehen und auch darüber hinaus, sollten wir Mütter uns mit unserer Geldbiografie auseinandersetzen und unsere Altersvorsorge in die Hand nehmen. Besser heute als morgen. Und damit hat sie mich an einem wunden Punkt getroffen. Geldfragen stelle ich gern hinten an und entschuldige das damit, dass Zahlen eben nicht so mein Ding sind. Und trotzdem kommt zwischendrin immer wieder die Angst hoch, dass mir das alles im Alter auf die Füße fällt. Mit dieser Podcast-Folge trete ich mir also in den eigenen Allerwertesten. Lasst uns gemeinsam lernen, wie wir das jetzt alle angehen können. Denn laut Birgit Happel ist der größte Fehler bei Geldanlage und Altersvorsorge, nichts zu tun.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama für Sorge Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den Frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Hi Birgit, schön, dass du da bist.
Hallo liebe Katharina, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank.
Ja, du hörst es, das ist hier ein Thema auch für mich. Ich habe das nicht so gelernt, mit Geld souverän umzugehen, also vorzusorgen, zu planen, das aktiv anzugehen, und merke jetzt, seit ich Mama bin und je älter ich werde, desto mehr merke ich, huch, wenn der Rentenbescheid kommt. Ups. Genau, deswegen haben wir dich unter anderem eingeladen. Nicht für mich persönlich, aber für alle anderen, denen es auch so geht.
Ja, ja, dann geht es dir wahrscheinlich wie sehr vielen Frauen, dass man auch dann vielleicht gar nicht so böse drum ist, wenn man dieses Thema delegieren kann. Also ich habe auch viele Frauen, die zum Beispiel sich auch noch von ihren Vätern lange die Steuererklärung machen lassen, auch selbstständige Frauen. Ja, wenn die Väter da eben gut drin waren, vielleicht selbst auch ein kleines Unternehmen hatten oder da eben fit in dem Thema, dann ist man ja auch nicht böse drum. Also es gibt bei mir auch schönere Sachen als die Umsatzsteuererklärung oder halt die Steuererklärung. Und ja, wenn ist natürlich praktisch, wenn es jemand für einen übernimmt, aber es ist sind halt, wie du auch angesprochen hast, so als Klumpenrisiko, da kommt eben alles zusammen. Ne, dann sind ja nicht nur die eben die Teilzeitfallen oder die strukturellen Fallen, zum Beispiel durch die Steuerklassenkombination 3 und 5, können wir ja nochmal drüber sprechen, aber auch vor allem eben auch die eingeschränkten Karrierechancen, die wir oft nicht wahrnehmen, weil wir, hat ja die Alexandra Zykunow das schöne Buch geschrieben, immer denken, wir wären ja alle schon längst gleichberechtigt. Und ich glaube, das ist eine der größten Fallen auch für junge Frauen. Wenn ich zum Beispiel auch an Hochschulen bin, und da weiß ich noch ganz genau, da habe ich mal so zwei Studentinnen gefragt, wo ist denn das Gleichstellungsbüro oder das Familienfrauenbüro? Und dann hatte ich so das Gefühl, die lächeln mich so ein bisschen an. Also wisst ihr, wie ich meine? Und die denken, ja gut, das sind doch alles überholte Themen. Und das ist mir ja auch so gegangen, ehrlich gesagt. Obwohl ich Soziologie studiert habe, habe ich trotzdem auch diesen strukturellen Anteil an diesen Themen unterschätzt. Ich denke, jede junge Frau denkt, sie ist gleichberechtigt und ihr passiert sowas nicht. Man muss das alles ein bisschen besser organisieren. Und wenn man dann halt in der Situation ist, dann sieht man überhaupt erstmal, was da für Themen auf einem zukommen, mit denen man ja nie sich vorher auseinandergesetzt hat und wie umfangreich auch dieses Thema Mutterschaft oder Elternschaft dann auch ist.
Ja, super. Also gefangen zwischen der Kluft zwischen entweder schon überholt oder ist ja noch so weit weg.
Also richtig, das, ja, das kommt noch dazu.
So, ja. Ist ja dann irgendwann im Alter und jetzt...
Ja, das hast du schön gesagt, und das ist ja auch so eine Falle, wo dann viele Frauen denken, ah, na ja, da habe ich ja noch einen Haufen Zeit und das mache ich dann irgendwann mal, oder dann auch, ja, im Moment habe ich eh kein Geld oder ich verdiene viel zu wenig. Das sind halt so typische Denkfehler, weil du kannst ja einen Wertpapiersparplan mit 25 Euro, du kannst ihn schon mit einem Euro machen, da kommt halt nicht viel raus, aber man kann eben mit kleineren Beträgen auch Vorsorge betreiben. Und da sind halt auch so Börsenmythen, die dann eben noch dazukommen, wie Katharina auch gesagt hat, dass man ja zu Hause nicht lernt, ja, wie man an der Börse Geld anlegt, also in den meisten Fällen eben nicht. Und dann vielleicht sogar er hört, oh Gott, ja, da kannst du nur Geld verlieren und das ist alles Zockerei, alles nur Spekulation. Und das sind ja auch so tief verankerte Glaubenssätze, die man vielleicht erstmal übernimmt und nicht hinterfragt. Und deswegen ist es so wichtig. Und ich habe ja in meiner Dissertation auch zum Thema Geld und Lebensgeschichte geforscht, also geschaut, wer die Geldsozialisation oder die Finanzsozialisation, wie die uns auch beeinflusst und wer dann welche Geldstile auch entwickelt. Und es nützt auch nichts nur zu wissen, warum ich so oder so mit Geld umgehe. Es ist halt auch wichtig zu wissen, wie dieser Geldstil so entstanden ist. Was sind da eben diese Botschaften dahinter? Und es hat auch viel mit der eigenen Identität zu tun, also mit den Werten, die man hat. Deshalb ist es auch nicht so einfach zu sagen, ja, oh je, ich bin irgendwie total knauserig, ab morgen lebe ich auf großem Fuß. Das funktioniert überhaupt nicht. Man muss da, das sind Transformationsprozesse. Also ich will auch nicht sagen, dass wir alle jetzt verschwenderisch sein sollen. Umgekehrt ist es genauso, wenn jemand sehr gerne Geld ausgibt, ist es ganz schwierig, dass die Person einfach mal 4 Wochen sich einschränken soll, weil das halt ein ganz anderes Mindset auch dahinter ist. Da ist halt Geld so mit Freigiebigkeit, Großzügigkeit, Lebendigkeit verbunden. Da will man sich auch überhaupt nicht einschränken. Und deswegen ist es total interessant auch, finde ich, wenn man sich mit der Lebensgeschichte und der Geldbiografie auseinandersetzt. Und ich finde, es ist auch so der Gamechanger zu diesem, was du gesagt hast am Anfang, Finanzen sind gar nicht mein Ding. Weil da geht's ja überhaupt nicht um die Zahlen, sondern es geht um unsere Identität, um unsere Werte, um das ganze Leben. Ja, und auch was wir für Träume haben, was wir später mal für Ziele haben. Und ja, auch heute früh hatte ich noch drüber nachgedacht. Ich meine, ihr heißt Mama Fürsorge. Die Mamas müssen auch für sich selbst sorgen. Und trotzdem ist es halt auch ja im Moment so ein gesellschaftlicher Trift, wo man halt einfach dann immer so mehr Richtung höhere Vollzeit, da kommen wir dann auch in eine Überforderung, wenn der Partner nicht mitzieht und wer macht denn dann eben die ganze Alltagsorganisation? Und da haben wir ja einfach noch diesen Clash, ne, bei dieser Mental Load-Studie von der Zeitverwendungserhebung, wo man gesehen hat, okay, also es war ja keine Mental Load-Studie, aber die haben diesen Mental Load mal operationalisiert und 18:3 Aufgabenbereiche, wenn die Frauen eben 18 Aufgabenbereiche haben, da bleibt halt auch wenig Zeit dann noch für die Selbstfürsorge und für die anderen Themen. Deshalb verstehe ich es auch, wenn die Frauen dann keinen Bock haben, wenn ich es mal so salopp sagen kann, dann auch noch sich mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen.
Also ich habe es ein bisschen gelernt, als ich mich selbstständig gemacht habe. Da musste ich dann diese ganzen Sachen mal angehen, aber eben noch nicht die Vorsorge. Also da war ich erstmal damit beschäftigt, so Buchhaltung, Steuererklärung. Ne? Da bin ich jetzt so weit, dass ich meiner Mama bei der Steuererklärung helfen kann. Sehr gut. Aber ich habe in meinem Umfeld eben auch eine Freundin, die ist Steuerrechtlerin, promoviert. Ich habe in der Familie eine Frau, eine Mutter, die in der Finanzwelt unterwegs ist, ne, und da denke ich mal, wow, die machen das so toll, und da war ich ja auch richtig so ein bisschen ehrfürchtig, ja, wie kann ich das jetzt, das bisschen, was ich habe, irgendwie anlegen, und macht das überhaupt Sinn, und dann habe ich es einfach nicht gemacht. Aber jetzt, also mittlerweile hat mein Mann da das ein bisschen in die Hand genommen, und ich bin da jetzt, also ich habe Altersvorsorge, aber es hat eben mein Mann mit angestoßen, und da schäme ich mich ein bisschen dafür, dass er das machen musste.
Nee, musst du dich nicht schämen, aber einfach sich mal selber noch ein bisschen reinfuchsen in das Thema und dann auch sehen, ja, man kann halt, sagen wir mal, mit 3 Sparplänen, 3x50 €, 150 € im Monat oder das Kindergeld. Ich habe zum Beispiel ganz konsequent immer das Kindergeld investiert, und das ist echt toll. Also, und das habe ich auch für meine Altersvorsorge. Ich meine, ein bisschen was gebe ich vielleicht ab, wenn die mal ein Studium wollen oder sogar eine Privatuni, keine Ahnung. Das ist natürlich sehr, sehr teuer. Aber ja, eigentlich habe ich das Geld auch für meine Altersvorsorge, weil ich eben ja auch in der Selbstständigkeit bin. Und da musst du eigentlich ein Tausender im Monat weglegen für die Altersvorsorge, wenn du nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung drin bist. Ne? Das ist einfach ein großer Betrag, der erstmal da sein muss.
Ja, das ist eben das auch das Problem, ne? Wenn Leute das Kindergeld brauchen, um zu überleben, sag ich mal. Also es gibt ja unterschiedliche finanzielle Ausstattungen, aber da ist es eben schön zu sagen, man fängt halt ganz klein an. Also ja, ein bisschen was, weil am Ende stehen wir wirklich im Alter dann doch da und es fehlt an allen Ecken und Enden. Und ja, da habe ich ja schon ein bisschen Angst.
Ja, da fische ich dir vorbei. Ich bin ja auch im Vorstand des Präventionsnetzwerks Finanzkompetent, wo wir auch so die vulnerablen Zielgruppen fokussieren. Und natürlich ist das jetzt eine total privilegierte Lage bei mir. Aber dennoch, es sind ja schon viele Eltern, auch wenn sie wenig haben, dass sie irgendwie so ein, was weiß ich, Führerschein-Sparplan, Ausbildungssparplan. Und das sieht man halt heute schon. Ich meine, vor 25 Jahren, da gab es noch nicht so viele ETFs. Das ist ja eine Erfolgsgeschichte in den letzten 20 Jahren gewesen. Und die Verbraucherzentralen empfehlen halt auch die Anlage über diese Schiene, weil du hast da einfach sehr wenig Kosten. Du kannst ganz breit streuen und du hast das Risiko auf sehr viele Schultern dadurch verteilt. Und es ist auf jeden Fall besser als jetzt irgendwie ein Ausbildungssparplan oder womöglich noch was mit einer Versicherung gekoppelt, weil da hast du halt überhaupt keine Renditen. Und da muss ein Umdenken stattfinden. Und das, oder oft geben ja auch dann die Paten oder die Großeltern dann für das Kind was dazu. Und da kann man auf jeden Fall fürs Kind schon mal eine gute Vorsorge treffen und muss dann nicht, wenn es jetzt einen Führerschein machen will, er wird ja auch jedes Jahr teurer, dann ans eigene Konto gehen oder sogar im schlimmsten Fall noch eben an die Altersvorsorge. Das ist halt im Gesamtpaket immer zu sehen, auch als Familie. Ne? Mhm. Das ist ja genauso ein Thema zum Beispiel, weil ihr habt ja jetzt speziell auch nochmal Altersvorsorge angesprochen. Es war jahrelang so, dass die Frauen oft, wenn sie dann in die Elternzeit gegangen sind, ihren betrieblichen Altersvorsorgesparplan haben ruhen lassen. Und wir haben ja die drei Säulen, wir haben gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge. Und in allen drei Säulen haben die Frauen eben Lücken. Also diese Rentenlücke, die beruht eben auf vielen Faktoren. Und wenn da zum Beispiel dann der Partner sagt, ja, okay, logisch, du gehst jetzt in Elternzeit, ich zahle natürlich deine betriebliche Altersvorsorge weiter. Das wäre auch schon mal etwas gewonnen. Und selbst da müssen viele Frauen in ihren Familien oder mit ihren Partnern erstmal drüber reden und da mal Überzeugungsarbeit leisten, weil das Bewusstsein auch noch nicht überall dafür vorhanden ist, dass wir diese unbezahlte Arbeit auch in irgendeiner Weise kompensieren müssen. Ich meine, klar, die Arbeitgeber könnten da auch was tun. Ne? Die könnten auch sagen, ich zahle das jetzt weiter für dich. Also gibt verschiedene Möglichkeiten oder halt die Politik, dass sie einfach das attraktiver macht, auch für die Väter dann mehr Care-Arbeit zu übernehmen. Und wie ihr auch am Anfang schön gesagt habt, solange die Voraussetzungen so sind, wie sie jetzt sind, sind die Frauen halt sehr gut dran getan, dass sie eben selbst ihre Geldbiografie und Finanzbiografie in den Blick nehmen und da dann aktiv werden.
Ja, das ist das, was wir auch immer sagen, was Mama-Fürsorge angeht und psychische Gesundheit. Wir würden uns andere Strukturen wünschen, aber solange sie so sind, wie sie sind, müssen wir gucken, dass wir damit zurechtkommen. Das ist ein bisschen schade, aber es hilft ja dann nichts zu sagen, es ist alles doof. Ne? Das hilft mir im Alter nicht, wenn ich meine Miete nicht zahlen kann, ne? Oder auch definitiv. Im Trennungsfall oder so. Ja. Das sind ja, muss man ja irgendwie alles mitdenken. Ja.
Nee, wir müssen da wirklich die Handlungsspielräume erweitern. Und also, weil du das jetzt auch gerade gesagt hast mit der psychischen Gesundheit, da fällt mir auch von meinem anderen Buch noch ein Interview ein mit einer Familientherapeutin, die auch in einer Familie war. Also die macht aufsuchende Familientherapie, wo dann ein Kind mal gesagt hat, als meine Interviewpartnerin so geschäftig kurz telefoniert hat und dann hat das Kind gefragt, wer war das? Und dann sagt sie, das war eine Kollegin. Und dann hat das Kind gesagt, meine Mama wäre auch so gern eine Kollegin. Und die war halt einfach rausgekickt aus dem Arbeitsmarkt und ist nicht mehr gut reingekommen. Und da haben wir halt auch einen großen Anteil bei der psychischen Gesundheit oder der mentalen Gesundheit. Was hast du sonst noch für Aufgaben? Was hast du für Möglichkeiten? Wie kannst du deine Potenziale leben? Weil wenn du dann von heute auf morgen so ausgebremst wirst, das ist auch eben für viele einfach ein Thema. Hatte ich auch in meiner Dissertation eine, die gesagt hat, Interviewpartnerin, als sie in den Mutterschutz gegangen ist, hat sie erstmal zwei Tage nur geheult, weil sie gedacht hat, jetzt ist alles vorbei. Weil sie war eben sie hatte Führungsverantwortung in einem Konzern sogar, in der Personalabteilung, die hatte da eine super Position. Und es hat sich dann schon abgezeichnet, dass du dann hinterher mit Teilzeit natürlich nicht mehr daran anknüpfen kannst. Und das ist, finde ich, ein ganz großes Thema. Also geht ja bei der Geldbiografie auch drum zu schauen, ja, wie kann ich denn sonst meine Potenziale leben und wie kann ich an meinen beruflichen Weg wieder anknüpfen? Und ich denke so, ja, diese Sinnhaftigkeit auch so eben aus seinem Leben ja diesen Purpose herausholen zu wollen, der wird ja eigentlich immer mehr auch gesehen und ist ja auch total was Schönes, wenn man da so ja seine Berufung in Anführungsstrichen so finden kann.
Genau, das war tatsächlich Thema meiner Forschungsarbeit an der Uni Innsbruck, hinzuschauen und wie dieses Wegfallen der Berufstätigkeit für die Zeit, für die Dauer der Elternzeit die Psyche belastet durch das Wegfallen von Kompetenzempfinden, von eben sinnstiftender Tätigkeit, auch den sozialen Kontakten, die man im Beruf natürlich auch hat, die auf einer anderen Ebene stattfinden als jetzt eben mit Kindern und anderen Eltern. Die finanzielle Sicherheit, die ein Beruf gibt und die eingeschnitten ist durch Elterngeld und solche Dinge, also 8 Faktoren identifiziert, die da auf die Psyche wirken und Erkrankungen fördern können.
Das ist ja echt spannend. Verlinkt es doch auch mal, wenn ihr da so Shownotes habt, das würde mich auch total interessieren. Ja.
Ja,
okay. Total spannend. Ich finde ja immer Care, Erwerbs- und Geldbiografie, dass wir da eine Balance brauchen. Und es gibt beim Geldanlegen so das schöne magische Dreieck der Geldanlage, dass du halt Sicherheit, Rendite und Liquidität im Einklang haben musst. Vielleicht sogar als Viereck noch das Thema Nachhaltigkeit dazu, weil das ja vielen Frauen wichtig ist, da jetzt auch nicht noch das falsche System zu unterstützen. Und ich sage immer halt das magische Dreieck des guten Lebens, eben Erwerbs-, Care- und Geldbiografie, dass du da auch den Sinn hast, das Geld hast und die Zeit, da muss man natürlich schauen. Deswegen, wir haben halt alle nur 24 Stunden und deswegen ist da die Balance einfach so wichtig.
Ja, total.
Und auch diese Abhängigkeit, in die man rutscht als Mutter schnell, das finde ich auch für den Selbstwert ganz schwierig und auch für die psychische Gesundheit, weil selbst wenn das völlig okay ist, dass der andere für den anderen mitsorgt und wenn man sich da gut fühlt, also ich finde dieses Abhängigkeitsgefühl auch nur theoretisch ganz unangenehm.
Ist es auch, ja. Also, und es kommt immer wieder, also es gibt ja keine Ehe, wo es nicht mal komisch wird, ne? Also es gibt ja immer mal Streitpunkte und wir hatten auch viele Aushandlungsprozesse, also wir haben jetzt Silberhochzeit dieses Jahr, ich freue mich auch drüber, aber es waren auch zum Teil echt harte Zeiten, weil mein Mann auch sehr viel beruflich im Ausland unterwegs war, auch im außereuropäischen Ausland und dann aus den tollsten Destinationen angerufen hatte. Und ich wollte solche Telefonate nie führen. Ne? Er läuft ja gerade noch mal kurz am Strand vom Meeting und ich habe es so gehasst. Und weil ich habe mich wie gefühlt, du lachst jetzt, aber ich hatte dann auch noch meine Mutter im Schlepptau. Die war damals demenzkrank und also das war für mich wie ein Gefängnis. Ich kann jetzt drüber lachen, aber es war wirklich schlimm. Und dann hatten wir halt diese Aushandlungsprozesse und man hat dann, also ich hatte da trotzdem halt noch einen Hinterhalt sozusagen, weil ich ja auch schon durch meine berufliche Tätigkeit ein kleines Polster hatte und auch wusste, ich könnte jetzt wieder in den Vertrieb zurückgehen. Ich war ja in der Wertpapierberatung gewesen. Also das hat mir schon innerlich Freiheit gegeben. Aber wenn du das halt nicht hast und fühlst dich dann auch noch abhängig, weil das ist ja auch immer so eine Kopfsache. Und dann kann es schon wirklich sehr unangenehm werden. Und da wollen wir ja auch schon die ganze Zeit ein Forschungsprojekt dazu machen zum Thema finanzielle Gewalt. Also wie aus der finanziellen Abhängigkeit dann eben auch der finanzielle Missbrauch entsteht und ja, wie Frauen da sich auch schützen können, um dann eben nicht in diese Abhängigkeitsspirale, die wird ja auch immer schlimmer mit jedem Kind, weil dann wird die Teilzeit immer noch geringer und oder in den meisten Fällen ist es ja dann einfach so, dass man einfach da gewappnet ist und das eben vermeidet, in solche Abhängigkeitsspiralen hineinzukommen. Weil die Abhängigkeitsspiralen, wenn wir es übersetzen, ist es auch eine Armutsspirale, potenziell zumindest, ne? Also bei Trennungen, Alleinerziehende sind eben noch am häufigsten auch von Armut betroffen.
Und Frauen im Alter viel mehr als Männer. Also das
auch noch.
So viel so, wir sind alle gleichberechtigt.
Ja. Und ich war diese Woche bei uns in Aschaffenburg, da ist in manchen Stadtteilen jedes dritte Kind von Armut bedroht. Wir haben ja auch die Nähe zu Hessen, also ihr hört es ja vielleicht an meinem Sprachduktus. Und das ist halt einfach klar, Kinderarmut ist in aller Regel auch Mütterarmut und das hängt halt miteinander zusammen. Und leider haben wir ja die Kindergrundsicherung jetzt nicht bekommen. Und das ist einfach ein ganz großes Thema. Und dadurch werden auch Frauen in ungesunden Beziehungen gehalten, weil sie genau wissen, und das hat die Asha Hedayati in ihrem Buch Die stille Gewalt ja schön beschrieben, also schön als Euphemismus, dass die Abhängigkeit dann oft auch keine Wahlfreiheit lässt, weil man dann weiß, ja, bleibe ich jetzt in dieser gewalttätigen Beziehung oder setze ich mich mit meinem Kind der Armut aus oder den ganz prekären Verhältnissen halt. Das ist schon, ja, heftig, wenn man mal solche Geschichten dann auch sich genauer anschaut.
Ja, da kann man dann nicht wirklich von einer Wahl sprechen. Oder also genau. So wird es dann von vielen Frauen auch wirklich so, da habe ich keine Wahl, weil das System fängt mich auch nicht genug auf, um diese Wahl zu treffen.
Ja, und deswegen ist es halt so wichtig, erstens mal eure Arbeit, dass ihr da schon vorher eben die Aufklärung betreibt. Und ich hatte jetzt über den Winter eine Hospitantin, die studiert Hebammenwissenschaften. Und das finde ich, das ist jetzt so meine Hoffnung, dass wir da was hinbekommen. Da läuft gerade an der Charité ein Forschungsprojekt von zwei Psychologinnen, die dann schauen, wie man auch eben Finanzthemen zum Beispiel in die Hebammenausbildung, also Studium, Praxis reinbringen kann. Und stellt euch vor, einfach in dem Geburtsvorbereitungskurs wenigstens mal einen Abend zum Thema Finanzen, einen Abend zum Thema ja, Sackgassen der Steuerklassenkombination 3 und 5, weil das ist ja auch so ein psychologisches Thema. Ja. Ne? Das ist ja unterm Strich, haben ja diese Kritiker, die dann sagen, ja, was wollt ihr denn da, haben ja recht, unterm Strich ist es kein Unterschied, aber der psychologische Anteil dieser Steuerklasse 5, der ist ja einfach vernichtend. Das ist ja ganz oft, dass die Frauen dann sagen, ja, okay, das rentiert sich jetzt wirklich für mich nicht zu arbeiten für die paar Euro. Und dann hat man noch die Probleme jetzt mit der Care-Krise und mit der Kinderbetreuungssituation. Dann sagt man ja, den Stress tue ich mir doch nicht an, dann machen wir das uns schön als Familie. Ist ja auch schön, wenn man nicht so einen Zeitdruck hat, logischerweise. Aber halt von der finanziellen Seite her kommt man in eine totale Schieflage rein.
Den Abend für Finanzen in dem Geburtsvorbereitungskurs machen wir dann davor oder danach, nach dem Abend, psychische Gesundheit für Mütter, den wir uns auch immer wünschen.
Ja, genau. Ich habe nämlich gerade gedacht, ich arbeite hier in Tirol ja viel dran, dass die Hebammen noch mehr als sie eh schon drin haben, aber für die psychische Gesundheit auch ausgebildet werden, so erkennen von Risikofaktoren und auch dann, wie spreche ich es an, wo vermittle ich hin, dass diese Hemmschwellen auch sinken. Das habe ich mir gerade gedacht. Das mit den Finanzen auch noch so super wichtig, aber die Hebammen kriegen dann jetzt bald so ein richtiges Paket, nicht nur hier Bauchumfang und also das ganze körperliche, gesundheitliche, sondern da bitte noch die psychische Gesundheit, Steuerklassen. Ja, aber also Hebammen, wir wissen, alle Hebammen, die zuhören, wir wissen, ihr macht einen super mega Job und wir wollen das deswegen bei euch haben, weil wir wissen, dass ihr so wichtig seid und so nah dran seid an den Müttern. Also bitte jetzt nicht ärgerlich werden. Das ist eigentlich eine Wertschätzung für eure super wichtige Rolle.
Ja, genau. Nee, und wie du es gesagt hast, es sind nämlich genau dieselben Themen, auch beim Geld. Wie spreche ich das jetzt an? Wo könnte ich vielleicht sehen, dass jemand vielleicht Unterstützung gebrauchen kann? An welche Beratungsstelle kann man dann vermitteln? Mhm. Und dazu ist halt auch wichtig, dass sie wenigstens mal eine Fortbildung bekommen haben oder im Studium mal irgendwie auch eine Selbstreflexion über das Thema Geld, weil da gibt's ja schon, deshalb, Katharina, wollte ich dich gleich am Anfang fragen, was du studiert hast oder gelernt hast.
Ich habe eigentlich Lehramt studiert. Ich habe Germanistik, Soziologie und Politikwissenschaften studiert.
Ja,
und
bin aber das passt. Ja. Das passt, weil du das gleich mit den Zahlen gesagt hast. Und ich mache ja auch Fortbildungen oder das Thema finanzielle, soziale Arbeit versuchen wir jetzt auch gerade noch mehr in Deutschland zu implementieren oder zu etablieren. Und da geht es nämlich genau darum, diese Brücken zu bauen, Wirtschaft und Sozialwesen. Und da sieht man halt noch mehr Vermeidungsstrategien bei den Geisteswissenschaftlerinnen, bei den sozialen Berufen. Ist ja auch klar, ne? Ich kenne das auch. Deshalb bin ich ja zum Soziologiestudium und habe dann, damals war so mein Glaubenssatz, Geld ist auch nicht alles. Aber wie du auch gesagt hast, in der Selbstständigkeit, wenn du dann ein negatives Geld-Mindset hast, da gehst du halt unter und kannst nicht bestehen. Und deswegen ist es halt schon sehr, sehr wichtig, hat wirklich auch viel mit Selbstwirksamkeit zu tun und dadurch stabilisiert man dann auch wieder die mentale Gesundheit. Und im Umkehrschluss ist es nämlich so, dass ich habe ja autobiografisch-narrative Interviews gemacht, sehr bewegende Lebensgeschichte und also dramatisch. Die war im Frauenhaus, ein Kind ist an Krebs gestorben und es waren so viele. Dann war noch Fluchterfahrung aus damals im Jugoslawienkrieg und so viele Fälle, die ihr weggeschwommen sind. Eigentlich alles ist weggegangen. Und dass sie ihre Finanzen im Griff gehabt hat, damals eben noch mit dem Arbeitslosengeld-2-Bezug, das war immer ihr Stabilitätsanker. Und stellt euch mal vor, jetzt wäre das umgekehrt, das wäre eben auch noch schief gegangen mit dem Geld alles, dann hätte sie gar nichts mehr gehabt. Und da hat sie immer Kontrolle behalten. Mhm. Und Kontrollverlust ist ja bei mentaler Gesundheit so ein ganz wichtiges Thema, die Selbstwirksamkeit und die Kontrolle. Und also das fand ich total frappierend zu sehen und sehr beeindruckend. Und deswegen, ja, ist es auch so mein Herzensthema, einfach den Umgang mit Geld einfach so als Identitätsthema oder eben Thema der eigenen Selbstwirksamkeit mehr in die Professionalisierung auch zu bekommen.
In deinem Buch ist es ja auch so, dass man erstmal die eigene Geldbiografie analysieren kann und damit arbeiten kann und dann konkret Tipps, wie man eben das Geld anlegen kann und wie man das angeht. Und da muss ich mich, also ich, da muss ich mich noch genauer reinarbeiten, weil ich finde es ganz spannend, was du gesagt hast. Ich war auch an einem humanistischen Gymnasium, also ich habe sehr viel Latein gelernt zum Beispiel.
Ja.
Wirtschaft war einstündig in einem Jahrgang oder so. Es ist halt bei mir auch in der Schule nicht vorgekommen.
Ja.
Und das wäre ein Ort, finde ich, wo man mehr Leute, also alle erreichen würde. Mhm. Ja. Dass man über Geld spricht, das ist ja auch so ein deutsches Ding, dass wir da nicht drüber sprechen. Und so ein paar Grundlagen. Ein paar Grundlagen.
Ja, definitiv. Aber da muss man auch immer schauen, dass es halt wirklich lebensweltlich orientiert ist, weil ich komme jetzt aus Bayern, wir haben Wirtschaft und Recht in der Schule. Mhm. Es ist jetzt auch nicht gesagt, wenn du dann jetzt mal gelernt hast, was eine Aktie ist, dass du das dann für dich auch gut anwenden kannst.
Und ich habe ja einen Praxisbezug.
Ja, der Praxisbezug ist wichtig und eben die Alltagsorientierung. Und in Österreich gibt es ja jetzt die nationale Finanzbildungsstrategie seit 2-3 Jahren. Wir hätten ja normalerweise in Deutschland jetzt auch eine. Die liegt im Finanzministerium bei in den Schubladen. Dadurch, dass die Ampel geplatzt ist, ist das Projekt jetzt erstmal auf Eis. Und das ist halt wirklich schade, weil es wäre dann jetzt nicht automatisch in den Schulen implementiert worden, weil das ist ja eine Bundes- oder eine nationale Strategie, da hätten dann auch die Länder müssen natürlich dann auch mitziehen. Gibt auch schon einige Länder, die das jetzt auch machen, also zum Beispiel Hessen hat es in einem Koalitionsvertrag stehen und bringt jetzt eben ökonomische, finanzielle Bildung eben auch mehr in die Fläche. Und das sind einfach ganz, ganz wichtige Themen, die jetzt nicht unter den Tisch fallen dürfen. Das ist genauso wichtig wie digitale Kompetenzen oder Ernährungskompetenzen. Klar, da gibt es dann immer die Frage, was soll jetzt dann dafür abgespeckt werden? Aber es geht einfach darum, das Thema Geld, Finanzen auch als Querschnittsthema zu sehen und dann überall zu implementieren. Und ja, da würde das schon reichen, auch mal flächendeckend halt Lehrkräfteschulungen auch zu machen. Mhm. Weil wie du gesagt hast, ne, da sind schon auch manchmal die Bedenken und ist ja auch verständlich, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland, das ist ja alles verbeamtet. Da musst du jetzt nicht unbedingt dann auch groß dich mit den Finanzen, du bist relativ gut abgesichert, auch dann im Alter noch. Und deswegen sind da auch wiederum die Hürden oft da, sich mit dem Thema näher zu beschäftigen. Oder halt dann auch dieses, ja, ich sag's mal, marktkritische Denken generell, ne, dass man halt sagt, ja, der böse Kapitalmarkt oder nee, dieses System möchte ich überhaupt auch gar nicht unterstützen. Da muss man halt schon differenziert hinschauen.
Aber es ist ein Riesenthema, merke ich schon. Aber ich finde super, dass man das so verknüpft auch mit dem Psychologischen. Das ist für mich ein Zugang, der ist für mich viel einfacher zu dem Geldthema. Ne? Wenn ich weiß, es gibt mir Sicherheit, gibt mir Kontrolle und so, da kann ich viel mehr damit relaten als jetzt über Anlagesachen. Ne? Also Zugang, den finde ich super schön, zu gucken, woher kommt es bei mir und wie kann ich das Stück für Stück verändern.
Ja, das ist super. Ja, genau, weil diese sozialpsychologischen Hintergründe, die sind halt einfach auch total wichtig.
Ja, aber ich finde schon, also hier in Österreich schimpft mein Mann ganz oft über die deutschen Gymnasien hin, weil ja zum Geld gar nichts gelernt wird. Also hier gibt es die Hauswirtschaftskunde, ne, was jetzt einmal im ersten Moment nach Kochen klingt, aber da wird auch ein Haushaltsplan und mit Geld über Geld gesprochen und in den höheren Stufen dann über Miete zahlen. Was braucht man denn zum Leben?
Ach,
die wussten zumindest mal, was so in einem Mietvertrag drin steht. Ich bin fertig gewesen mit meinem Abitur in der Tasche, nach Österreich gekommen, sollte mir meine erste kleine Wohnung suchen, hatte in meinem Leben noch keinen Mietvertrag gesehen, wusste nicht, auf was ich achten soll, mir ein Konto machen, wo die Sachen vom BAföG eingingen und das dann, also Ich war also 20 Jahre alt und überfordert mit diesen Kleinigkeiten, wo ich mir gedacht habe, warum hat in der Schule nicht irgendjemand mal gesagt, wie man sich bewirbt, was man, an wen man sich wenden kann, wenn man dann hinaus in die große Welt kommt. Mhm. Und da finde ich, da fehlt ja wirklich schon diese Alltagskompetenz, auf der ja dann aber das der Geldstil und die Finanzen und das Ganze aufbauen können, oder?
Definitiv,
das hat mir gefehlt. Da habe ich ganz viel von ihm gelernt.
Ja, das ist ganz häufig so, ne? Also wenn man auch zu Hause das jetzt nicht so mitbekommen hat oder wenn jetzt, kann ja auch sein, ich hatte auch eine Interviewpartnerin, ist nämlich dann auch schwierig, wenn die Eltern jetzt nicht so gut mit Geld umgehen können. Die Mutter hat immer, das ist zum Beispiel, wenn man jetzt in dem Bereich auch in der sozialen Schuldnerberatung oder generell auch mit der Überschuldungsforschung, man muss halt immer aufpassen, gibt Verhältnisprävention und Verhaltensprävention. Also man muss dann natürlich aufpassen, auch strukturelle Probleme nicht zu individualisieren, ne? Dass man sagt, ja, du musst halt einfach dich mehr einschränken oder musst halt lernen, mit deinem Geld umzugehen. Gibt schon auch sehr schwierige soziale Lagen logischerweise. Gerade in Deutschland haben wir ja auch das große Problem, dass auch der Bildungsaufstieg sehr stark an das Einkommen der Eltern und eben den sozioökonomischen Hintergrund geknüpft ist. Und eben die Interviewpartnerin, die hat gesagt, dass ihre Mutter eben nicht mit Geld zurechtgekommen ist, hat die Kinder, auch macht sie heute noch, die sind alle erwachsen, die pumpt sie heute noch um Geld an und die mussten halt immer lernen, sich abzugrenzen und sie sind halt mit so Botschaften aufgewachsen wie, nee, zu dem Ausflug in die Schule kannst du jetzt nicht mit, wir haben die nächsten paar Tage sowieso kein Geld mehr, um uns Essen zu kaufen und das sind ja wirklich ganz existenzielle Erfahrungen, die sie da gemacht hat. Und damals, als jetzt zum Beispiel bei uns die Inflation so hochgeschnellt ist vor 2 Jahren, da haben auch viele, die früher eben aus dem Armutskontext kamen oder eher aus prekäreren Verhältnissen gesagt, dass das wieder total reingekickt hat und dass sie da einfach so wieder angetriggert wurden und gemerkt haben, da kommt wieder so ein Mangelgefühl, obwohl sie zum Beispiel jetzt auch in der guten Stellung waren und da gar keine Angst haben hätten müssen. Aber das sind einfach so tiefe Themen, die dann mit der Geldsozialisation zu tun haben, die sich dann auch einprägen. Und ja, lange Rede, das ist der Sinn, ich will ja den Bogen spannen, wenn du dann zu Hause eben das nicht gelernt hast, dann ist es doch umso wichtiger, dass da auch der Staat seinen Verantwortung nachkommt. Und das kommt uns ja allen zugute, wenn die Leute finanzkompetent sind.
Ja, ja, eben, das ist ja auch für die Politik gut, wenn alle wissen, wie sie vorsorgen können. Wenn wir jetzt die Lücken haben im Sozialsystem, die ja einfach durch die Geburtenraten da sind, ja.
Ja.
Dass wir in dem Rahmen, der uns bleibt, wenigstens kompetent sind, damit umzugehen.
Ja. Und das hat auch der Hurlmann mal schön gesagt. Der hat gesagt, der Staat hat den jungen Menschen eine große Verantwortung auferlegt. Also eben in Bezug auf das, was du eben gesagt hast, die Sicherungssysteme werden ein bisschen zurückgefahren, gerade eben in Bezug auf die Rente. Und der Staat hat eben den jungen Menschen die große Verantwortung aufgelegt, aber er hat es versäumt, ihnen die Kenntnisse dazu zu vermitteln, eben damit umzugehen und sich da vorzubereiten.
Ja, ja, das stimmt. Aber da können wir als Eltern, glaube ich, auch einen wichtigen Beitrag leisten. Wenn wir uns damit auseinandersetzen, denke ich, können wir dann auch wieder ein gutes Vorbild sein für unsere Kinder.
Ja, ja. Das ist auch, finde ich, wo man bei den Müttern manchmal, wenn sie vielleicht eher so eine Vermeidungsstrategien haben oder das Thema von sich wegschieben, dass man sagt, ja, du bist aber auch Vorbild für dein Kind. Und da gibt es auch Studien, die gezeigt haben, dass die Eltern ihre Vorbildfunktion falsch einschätzen oder unterschätzen. Und da ist es auf jeden Fall ganz wichtig, was wir mitgeben. Da ist dann auch das Buch von der Claudia Müller toll, über Geld spricht man doch, wo sie dann auch diese Vorbildfunktion, wo sie auch drauf eingeht, eben wie die Eltern auch zu dem Thema stehen. Und klar gibt man da seine Botschaften dann auch weiter.
Ja, super. Also jetzt haben wir richtig viele Gründe gesammelt, warum es doch wichtig ist, sich mit dem Thema Geld, Finanzen, Altersvorsorge und Finanzbiografie auseinanderzusetzen. Und für die eigene Existenz und die Rente, für die psychische Gesundheit, selbstwirksam bleiben, unabhängig in großen Stücken zu bleiben oder Phasen der Abhängigkeit gut überbrücken zu können oder gestärkt zu überbrücken zu können und auch, weil wir Vorbilder für unsere Kinder sind. Ich finde, das ist ein ganz großer Topf an Gründen, die wir haben, doch uns mal mit Zahlen und sowas auseinanderzusetzen und in das Buch auf Kosten der Mütter hineinzuschauen, damit ihr was über euch selber lernen könnt und was ihr damit auch dann macht, damit ihr nicht nur mit dem, oh Gott, jetzt habe ich nichts, was mache ich jetzt, damit ihr mit dem nicht alleine bleibt, geben wir euch das Buch von der Birgit Happel an die Hand. Und wer eben noch in die Vorbildwirkung schauen möchte, dem verlinken wir noch das Buch von der Claudia Müller, über Geld spricht man doch. Und als gute Nachricht jetzt noch zum Schluss, das ist jetzt die Sparvariante. Ihr könnt nämlich ein Exemplar gewinnen. Das Geld könnt ihr dann, das Geld, das ihr nicht fürs Buch ausgeben müsstet, könnt ihr aufs Sparbuch packen. Genau.
Auf Wertpapiersparplan.
Entschuldigung, Wertpapier sparen bitte. Sparbücher können nichts.
Ne? Sparbücher. Ja.
Kind der 80er, ja. Genau. Schreibt uns doch bitte, wie es euch so geht. Habt ihr auch Angst vor Zahlen und Ordnern voller Steuererklärungszeugs oder seid ihr da schon ganz gut gerüstet, möchtet aber gerne noch weiter daran arbeiten? Schreibt uns das und dann verlosen wir ein Exemplar von Auf Kosten der Mütter. Und ja, ich muss sagen, ich gehe mit einem sehr guten Gefühl raus, auch wenn ich jetzt weiß, dass bei mir noch einige blinde Flecken sind. Aber es fühlt sich an, als wenn ich die blinden Flecken jetzt besser aufdecken könnte. Und dafür möchte ich mich bei dir bedanken, dass du uns so ein wichtiges Thema für die Mamas mitgebracht hast.
Ja, ich danke euch auch herzlich für das schöne Gespräch. Vielen Dank. Und du hast es auch schön zusammengefasst nochmal ganz zum Schluss. Ich würde nur einen Satz ergänzen.
Bitte.
Zahlen mit den Zielen verbinden, mit den persönlichen Zielen fürs ganze Leben. Ne, dass wir halt wirklich weit schauen und eben nicht nur den kurzen Zeitraum anschauen, sondern eben ganz weit blicken.
Perfekt. Wunderbar.
Vielen Dank.
Danke vielmals. Und danke, wir hören uns wieder in einer Woche. Bis bald.
Ciao. Bis bald. Tschüss.
Tschüss. Das Thema mit den Finanzen und der Altersvorsorge, das ist ja sowas, was einem schon irgendwie immer über dem Kopf hängt, wie so ein Damoklesschwert, und man es gerne halt eigentlich wirklich aktiv wegschiebt. Also muss ich, also jetzt von mir gesprochen, ist das sicherlich sowas, wo ich mir immer wieder denke, sollte ich mal? Und dann, ja, mache ich dann. Wäre echt wichtig, ja, mache ich dann.